Schönen guten Morgen. Es ist Tag 3 der Privacy Week. Wir sind hier in Wien im Volkskundemuseum. Auch einen schönen guten Morgen an die Menschen im Stream, in diesem Internet. wir haben jetzt den, wie gesagt, dritten Tag. Zwei Tage haben wir schon voller Veranstaltung zum Thema Privatsphäre im digitalen Zeitalter hinter uns. Und es ist sehr guter Zuspruch hier. Wir freuen uns sehr. Heute früh ist es bei uns im Saal noch ein bisschen leer. Zahlen aus dem Stream wissen wir nicht, auch aus Gründen, es wird nicht getrackt. Es ist ja auch, glaube ich, der einzige Tag, wo wir vor 10 tatsächlich anfangen. Also es muss sich, glaube ich, auch erst jeder daran gewöhnen, es ist alles ein bisschen früh hier noch. ich sehe zumindest freundliches Lächeln aus dem Saal, das finde ich super, danke. Du hattest schon Kaffee, oder? Super. Du noch nicht, okay. Das Café hier unten im Haus eröffnet um 11, glaube ich. Also wir haben...
Na, es gibt schon Kaffee.
Es gibt schon Kaffee, es gibt...
Ich wurde schon mit Kaffee bestochen.
Aha, also der Speaker, der gleich dran ist, können wir eigentlich gleich auch mal verraten, wer das sein wird. Herbert, kommst du zu mir? Herbert Waloschek zum Thema digitale Kompetenz fördern.
Also wenn ich mich da so im Publikum umschaue, muss ich eigentlich hinten zur Tür gehen, damit ich mitten im Publikum bin. Es wäre nett, wenn es ein bisschen weiter nach vorne kommt, damit wir nicht so ganz verteilt im Saal sitzen. Macht es für mich zumindest angenehmer. Dankeschön.
Also wir beißen auch nur auf Anfrage. Das ist dann aber Supporter-Ticket, ne? Also... Herbert, du erzählst uns jetzt gleich was zum Thema Pi-Laptop.
Wie bin ich dazu gekommen? Erstens, ich spiele gern mit Technik. Zweitens, ich beschäftige mich seit längerer Zeit auch mit IT und ähnlichen Dingen. Habe da so immer wieder gelesen von Digitalklassen und Laptopklassen und Notebookklassen und solchen Dingen. Habe aber eigentlich die Meinung, dass das für die Dinge, die wir brauchen, die vor allem die junge Generation braucht, um in der Zukunft bestehen zu können, ganz einfach nicht ausreicht, was da angeboten wird. Die Angebote, was es an Materialien gibt, was es an Unterlagen gibt vom Bundesministerium für Unterricht, vom Wiener Staatsschulrat, sind ausgezeichnet. Das, was in den Schulen ankommt und dann umgesetzt wird, ist verhältnismäßig wenig. Und so habe ich einmal versucht, für mich einmal klar zu werden, wann alle von digitaler Kompetenz sprechen, was heißt das? Dazu will ich ein bisschen was erzählen und will dann einen Ansatz zeigen, wie man wegkommt, dass in den Schulen ausschließlich die Bedienung, oberflächliche Bedienung von irgendwelchen Geräten gezeigt wird. Und da ist mir etwas über den Weg gelaufen, das ich so faszinierend gefunden habe, dass ich vorgeschlagen habe, dazu einen Talk zu halten. Und wieder erwarten, der Talk ist angenommen worden, also muss ich heute da stehen. Zu einer aus meiner Sicht unmöglichen Zeit, ich bin normalerweise erst ab mittags ansprechbar. Also wenn es ein bisschen holpert oder unrund ist oder so, bitte entschuldigt das. Darüber hinaus, wenn ich einen Blödsinn sage oder irgendwas sage, was nicht klar oder verständlich ist, unterbrecht's mich ruhig. Ihr könnt es mir nicht aus dem Konzept bringen, ich habe im Wesentlichen keines. Aber ich werde heute einmal anfangen und schauen, was sich da so alles ergibt, sofern irgendwer den Stream nicht nur auf den Monitor da schaltet, sondern auch auf den Beamer umschaltet.
Mhm. Ganz kurz noch, weswegen ich hier auch gerade noch stehe, diese Sache mit diesem Pi-Book, das habe ich bei dir das allererste Mal gesehen gehabt. Und zwar ist das ja eigentlich genau dieses Gerät, ne? Da hast du dann so eine Hülle, das sieht so aus wie ein
das
Notebook.
Das kommt schon noch alles.
Ja, aber ich wollte ja gerade noch die Anekdote erzählen, wo du das doch dem Kollegen ausgeliehen hast, der nach Amerika geflogen ist, damit der kein ganzes Notebook mitnehmen muss.
Um eine der spannenden Sachen gleich vorwegzunehmen, nachdem ich danach gefragt werde, der Raspberry Pi ist ein Minicomputer, ja, hat in etwa normalerweise diese Größe, das ist eine ganz andere Anwendung, keine Office-Anwendung, Amateurfunk, da kann man digitale Signale hineinschicken, kann digitale Signale herausbekommen, digitale Signale des einen Herstellers, der für sich ein USB draus macht, mit digitalen Signalen eines anderen Herstellers, der auch für sich ein USB macht, herausschicken. Solche Dinge können wir als Funkamateure machen. Raspberry Pi, kleiner Dongle drauf, spielt. Ja, also das ist so das Originalgerät. Ich habe da noch, falls das jemanden interessiert, eine Original-Einstiegspackung, also so mit allem drum und dran. Das Größte in dem Sackerl ist das Netzgerät. Das Kleine da auf der Seite ist der Raspberry Pi in einer Schachtel verpackt.
Von denen haben wir übrigens jetzt auch, ich glaube, insgesamt 6 hier verbaut als unsere wunderschönen Infobeamer.
Ja, also die ganzen Anzeigen, die hier durchlaufen, sind auch mit Raspberry Pi gebaut. Also man kann da sehr viele unterschiedliche Dinge machen. Und das, was du gefragt hast und ich noch nicht beantwortet habe, der Raspberry Pi hat als Speicher eine Micro-SD-Karte, also so eine fingernagelgroße Speicherkarte. Da ist das komplette Betriebssystem drauf, da kann man unterschiedliche Betriebssysteme draufladen, hat den Vorteil, man braucht keine Daten und wenn das irgendwer durchsucht, findet er nur die Karte mit dem Betriebssystem, sonst ist auf dem Gerät nichts drauf, das Gerät ist in sich dumm, anders als jedes Notebook, das heißt, das kann man jederzeit irgendwelchen Behörden zum Durchsuchen geben, sie werden nichts finden außer einem Betriebssystem. Und alle die Daten, die man braucht, kann man sich gegebenenfalls dann über gesicherte Verbindungen herunterladen und solche Dinge machen. Das heißt, ich habe das einem unserer Freunde angeboten und er hat es mitgenommen, wie er in die Vereinigten Staaten gereist ist, genau mit dem Hintergrund, er braucht sein Notebook mit seinen persönlichen Daten, seinen persönlichen Einstellungen und all diesen Dingen, seiner ganzen History und was man sonst noch alles bei intensiver Forschung drauf finden kann, das gibt's da drauf nicht. Hat auch für Schulen den Vorteil, die Kinder können mit diesen Dingen machen, was immer sie wollen. Der Lehrer kann dann eine dieser SD-Karten vorbereiten, so wie er sie haben will, die steckt man hinein und dann hat der Lehrer die volle Kontrolle über das Gerät. Also das Gerät kann das, was das Betriebssystem kann, kann dort Prüfungen draufspielen, Prüfungsergebnisse draufspielen, das woanders einlesen und die Kinder können dann wieder mit ihren eigenen Einstellungen weiterspielen. Also das ist einer der Hintergründe, warum mir das so gut gefällt. Gut, aber trotzdem, vom Plaudern kommen wir nicht weiter. Vielleicht einmal so, um uns auch an einem Mittwochmorgen auf den Boden der Realität zurückzuholen, ein paar Pressemeldungen der letzten Zeit, die mir so aufgefallen sind. Wir leben in einer Welt, wo 9 Millionen Menschen jedes Jahr sterben, allein als Folge von Umweltsünden, das heißt Luftverschmutzung, Wasserverschmutzung, ähnliche Dinge, wie gesagt, das sind Dinge, die wir eigentlich lösen könnten als Gesellschaft, wenn wir wollten, wir tun es nicht. In Österreich sind 1,5 Millionen Menschen, mehr als 1,5 Millionen Menschen armutsgefährdet, das heißt, sie haben ein Einkommen, Nettoeinkommen monatlich unter 1200 Euro, ist in einem der reichsten Länder der EU eigentlich eine Schande, wir lösen diese Probleme nicht. Andere Probleme, die eigentlich in die Zukunft wirken. Nur jeder 10. Jugendliche kann programmieren, wobei für mich die Betonung nicht auf Programmieren liegt, sondern wissen nicht, wie digitale Geräte, Digitalisierung funktioniert, haben keinen Zugang dazu, können damit nicht umgehen. Das heißt, die können Geräte nur bedienen und das ist ganz einfach für das, was in Zukunft auf uns zukommen wird, viel zu wenig. Meine persönliche Geschichte war die letzten Jahre, Jahrzehnte in einer großen Bank beschäftigt, unter anderem Abteilungsleiter, irgendwann einmal hat es Informationsstrategie geheißen, irgendwann habe ich Safety Security Management gemacht und ähnliche Dinge. Warum komme ich dazu? Das sind so die 10 Regeln der Hackerethik des Chaos Computer Clubs, gelten natürlich auch für den C3W. Wichtige Punkte dabei sind der Zugang zu Computer, muss frei sein, Computer können Spaß machen, Computer sind etwas, mit dem man umgehen sollte, Informationen müssen frei sein, geht weiter bis zu öffentliche Daten nutzen, private Daten schützen, privat, also das heißt, wir sind der Meinung, dass alle die Daten, die öffentlich sind, die, zumindest die Daten, die mit öffentlichen Geldern von der den Behörden erstellt werden oder mit öffentlichen Geldern gefördert werden oder Zuschüsse dafür bekommen, sind auch welche, die uns als Gesellschaft gehören. Steht da ganz wichtig drin, Mühle nicht in den Daten anderer, das heißt also unsere Hackerethik geht davon aus, dass wir nicht zerstörend operieren. Chaos Computer Club Wien macht auch ein Projekt, Chaos macht Schule, das ist also der Zugang, mit dem ich dann irgendwann einmal da gelandet bin, mit dem Raspberry Pi und ähnlichen Dingen. Internetsoziale Netzwerke stellen für Kinder und Jugendliche wichtige Teile des Lebens dar, ganz klar. Die wissen meistens mehr als Erwachsene. Ich zähle mich nicht zu den Digital Networks. Natives, aber ich glaube, dass ich auch eine gewisse Ahnung davon habe. Also diese Trennung halte ich für grundsätzlich falsch. Es ist für Kinder selbstverständlich, damit umzugehen, weil das ihre gewohnte Lebensumgebung ist. Es ist für uns Erwachsene zum Teil nicht oder nicht überall selbstverständlich, weil wir erst in diese Zeit hineingewachsen sind. Man darf nicht vergessen, Internet gibt es bei uns in einer Größenordnung von knapp 20 Jahren, so dass es für Private zugänglich ist. So Dinge wie Telefone, wobei das nicht Telefone sind, sondern diese Taschencomputer, wo man dann die Enzyklopädie Britannica mit sich spazieren tragen kann und jederzeit auch auf der Straße nachschauen kann, sind Entwicklungen, die erst in den letzten 10 Jahren in der Dimension aufgekommen sind. Enzyklopädie Britannica, sage ich jetzt als Synonym für das, was in der Wikipedia enthalten ist. Wikipedia zeigt aber auch, dass es möglich ist, Dinge zu schaffen, wo kein privates Kapital, kein Gewinnstreben dahinter steht, sondern wo die Gesellschaft, eine Gruppe von Menschen freiwillig etwas tut, weil sie glaubt, es ist sinnvoll und notwendig. Die Inhalte, die für Jugendliche bereitgestellt werden in den Schulen, sind nach meine Erfahrung, nach unseren Erfahrungen, relativ dürftig. Man lernt kaum wirklich umzugehen mit Medien, wobei das nicht nur eine Frage der digitalen Medien ist, sondern prinzipiell eine Frage ist, wie man mit Medien umgeht. Bei den Zeitungen haben wir als Erwachsene gelernt, dass man unterscheiden kann, kleingeistige, kleinformatige Zeitungen, größere formatige Zeitungen, international übliche Zeitungen und je nachdem, welche Zeitung das ist, bewerten wir den Unterschied hoffentlich sehr unterschiedlich und wissen ganz genau, dass also in diesen kleingeistigen Blättern eher Schmutz drinnen steht und woanders halt was anderes. Das Gleiche gilt natürlich auch dort, wo Inhalte transportiert werden, die nicht auf Papier gedruckt sind, also nicht Totholzindustrie fördern, sondern im Internet sind. Auch dort muss man sich immer die Frage stellen, wer steht dahinter, warum schreibt er das, welche Interessen hat er, um etwas weiterzugeben. Und das ist das, was wir unseren Kindern und der Jugend lernen müssen, lehren müssen. Wir machen das Projekt jetzt seit etwa dem vergangenen Jahr, haben mit, abgesehen von der Privacy Week, mit einer Reihe von Veranstaltungen vergangenes Jahr ungefähr 25 Veranstaltungen gemacht mit Schulen, Lehrern und Ähnliches und es wird immer mehr. Es geht uns darum, dass wir unsere Erfahrungen weitergeben können und Leuten zugänglich machen, die etwas weiter weg sind davon. Aber im Chaos Computer Club beschäftigen wir uns natürlich sehr intensiv mit den diversen Möglichkeiten und Auswirkungen, die diese digitale Technologie ergibt. Wir erwarten natürlich nicht, dass alle so gescheit sind wie wir. Das gilt für jeden anderen auch. Also ich bin für mich immer der Gescheiteste. Aber das, worum es geht, ist, ich muss auch zur Kenntnis nehmen, dass es Leute gibt, die in bestimmten Teilbereichen Nachholbedarf haben, die auch Ängste davor haben, mit Dingen umzugehen, die für sie neu sind. Das gilt nicht nur fürs Internet, gilt überall anders auch. Auch wenn die Straßenbahn die Farbe ändert, hat man unter Umständen Schwierigkeiten, dort einzusteigen. Also immer dort, wo es um Innovation und Erneuerung geht, gibt es berechtigte Ängste, ganz einfach deshalb, weil das immer auch das Ersetzen des Bekannten ist und diesen Schritt wollen wir dabei unterstützen. Gesamtgesellschaftlicher Überblick, wo stehen wir eigentlich in unserer Gesellschaft? Es ist kein Zufall, dass ich am Anfang so ein paar so Statements gebracht habe. Wir stehen heute nach unserem Verständnis mittendrin in einer digitalen Revolution. Das heißt, in einem Umbruch, der Dimensionen erreicht, der vergleichbar ist mit der industriellen Revolution des 19. Jahrhunderts, also der aufkommenden Industrie, genau in der Zeit, wo Industrie irgendwo hingebaut wurde, irgendwie funktioniert hat, wo es einen 12-Stunden-Tag gegeben hat, zum Teil 16-Stunden-Tag gegeben hat, wo es Kinderarbeit gegeben hat, ganz einfach mit den Rahmenbedingungen, dass wer eine Fabrik gebaut hat, hat versucht, das optimal in seinem eigenen Interesse auszunutzen. Es gab keine Regulierungen, es gab keine Einschränkungen und in der Situation bewegen sich heute die digitalen Konzerne, sage ich jetzt einmal, also alle die uns da immer vorgeschwärmt werden, Facebook, wenn man da unheimlich reich werden kann, Microsoft, wenn man da unheimlich reich werden kann, Google und ähnliche. Wesentlich dabei disruptiv, das heißt brechen mit gewohnten Arbeitsweisen, gewohnten Arbeitsverhältnissen, gewohnten Situationen, gewohnten und erarbeiteten Strukturen auch auf gesellschaftlicher Ebene vollkommen ungeregelt und ungezügelt. Und jetzt stellt sich die Frage, helfen da digitale Klassen, wo ich dem Kind ein Tablet in die Hand gebe oder ein Notebook in die Hand gebe und ihm dann zeige, wie er damit umgeht? Meiner Meinung nach nicht, das ist zu wenig. Schule 4.0 ist, also ich habe vorher schon gesagt, es gibt im Bereich Unterricht und Schulen relativ viele gute Ideen, relativ viele gute Unterlagen. Wir fangen jetzt an, heuer, also 2018 genau genommen, mit einem neuen Pilotversuch für Schulen, nennt sich Schule 4.0. Ist aber im Wesentlichen wieder die Aufarbeitung dessen, was seit in etwa den letzten 10 Jahren in diesem Bereich entwickelt wurde. Ich habe da jetzt stehen noch das, was sehr viele Schulen machen, europäischer Computerführerschein. Da steht dann auf der Homepage von dem Institut, das die Prüfungen abnimmt. Sie können Office-Programme praktisch verwenden. Sie können schneller und besser am Computer arbeiten. Sie erhalten ein internationales Zertifikat als Qualifikationsnachweis. Ja, das heißt also, in meine Sprache übersetzt, nach meinem Verständnis übersetzt, ich lerne die Bedienung der aktuellen Office-Umgebung eines Monopolherstellers zur heutigen Zeit. Wir wissen, zumindest ich aus meiner Erfahrung weiß, wie rasch Betriebssysteme wechseln, wie rasch Bedieneroberflächen wechseln, wie rasch Technologie wechselt. Das heißt also, das ist für die nächsten 3 Jahre, vielleicht 5 Jahre interessant und was nachher kommt, kein Mensch weiß es. Wenn man die Basics dahinter nicht erläutert bekommt und nicht zu verstehen lernt, dann ist es ganz sicher zu wenig. Digitale Kompetenzen, das Schlagwort, das immer wieder verwendet wird. Kompetenzen umfassen Zuständigkeiten gegenüber anderen und sich selbst. Kompetenzentwicklung ist nie abgeschlossen, das heißt, die eigene persönliche Kompetenz ist ein Entwicklungsprozess, der hoffentlich nie abgeschlossen ist, muss ich jetzt sagen. Manche hören da mit 17 oder früher auf, die meisten normalen, vernünftigen Menschen tun das, nennen das dann lebenslanges Lernen oder ähnliche Dinge. Es geht darum, immer besser mit sich selbst und anderen umgehen zu können. Die Entfaltung von Kompetenzen schließt auch sukzessive Übernahme von Verantwortung mit ein, sich selbst gegenüber, Verantwortung für sich selbst, aber auch Verantwortung für andere. Und der Text ist erstens gut und zweitens nicht von mir. Der stammt aus dem Bildungsplan der Stadt Wien. Das ist ein Dokument, das in dem Fall für Kindergärten vorbereitet ist, wo diese Beschreibung da sehr schön drinnen steht. Und ich möchte das ganz einfach in der Form zur Kenntnis bringen und immer wieder darauf hinweisen, digitale Kompetenz für sich ist ein Käse, ist unnötig, funktioniert nicht. Das, worum es geht, ist Gesamtkompetenz, soziale Kompetenz zu erreichen, ethische Kompetenz zu erreichen und soziale Kompetenz zu erreichen. Dann kann ich mit dem Umgang mit Werkzeugen, und das ist digitale Kompetenz, ist die Beherrschung von Strukturen und Werkzeugen und nicht mehr, dann kann ich das sinnvoll anwenden. Ethische Kompetenz nach der Definition der Gemeinde Wien ist die Fähigkeit zur Achtung vor dem eigenen Sein, vor der Welt und vor dem Guten, umfasst die Reflexion, also die kritische Hinterfragung des eigenen Wollens, des eigenen Handelns, das Abwägen von Entscheidungen, Erkennen von Werten, Motive für Entscheidungen. Ethische Kompetenz umfasst auch das Wahrnehmen von Konsequenzen und des Bekennens zu Werten und das Erleben im Hier und Jetzt als Teil viel umfassenderen Geschehens. Wieder diese Definition aus dem Bildungsplan der Stadt Wien. Für mich heißt es, soziale Kompetenz heißt, Rücksicht wird genommen, immer noch aus dem Definitionsteil, soziale Kompetenz, es wird Rücksicht genommen, etwas, was wir, wenn wir uns die heutige aktuelle Medienlandschaft anschauen, eher nicht wahrnehmen können, insbesondere, wie gesagt, diese kleingeistigen Blätter, was da drinnen steht, hat also mit den Bildungszielen, die vom Kindergarten an gelten sollten und hoffentlich auch oft eingebracht werden, wenig zu tun. Soziale Kompetenz ermöglicht das Einordnen in eine Gemeinschaft, ebenso wie das sich in dieser Gemeinschaft zu behaupten. Das heißt, kurz gefasst, wir müssen anständig und achtungsvoll miteinander umgehen. Und ich glaube, dass das ein Bildungsziel ist, das wir durchaus unterstützen können und unterstützen müssen. Und das dann mit der Möglichkeit, mit modernen Technologien umzugehen, schafft Voraussetzungen, auch die nächsten Jahre, Jahrzehnte einigermaßen am Stand der Dinge bleiben zu können. Digitale Kompetenz sehe ich als Voraussetzung zum Leben in einer zunehmend technisierten, digitalisierten Welt, erfordert grundlegende persönliche Kompetenz, also Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Umgang mit anderen, das Selbstbewusste, auch das Wissen von Zusammenhängen und das Nutzen dieser Dinge, Technik und das Wissen über die Zusammenhänge zum eigenen Nutzen für sich selbst und zum Nutzen anderer. Selbstbewusster, kreativer Umgang mit eigenen Fähigkeiten und Interessen, dort wollen wir die Jugend hinbringen. Mündig, selbstbewusst, kreativ, habe ich da noch einmal stehen, im Umgang mit Technik und im Umgang mit der Welt. Verstehen, anwenden und gestalten auch von digitalen Werkzeugen. Menschen unterscheiden sich nach einer alten, vielleicht in der Zwischenzeit etwas überholten Definition im Wesentlichen von Tieren dadurch, dass sie selbst Werkzeuge gestalten können und damit Einfluss nehmen können auf ihre Umwelt. Genau das ist das, was wir auch in Zukunft machen werden. Andere Baustelle, Beschreibung der Welt. Was sind so die größten Megatrends, die zumindest für mein Leben gegolten haben, immer noch weitergehen? Das sind Miniaturisierung, das ist Computerisierung, Digitalisierung, das ist Vernetzung. Das heißt, die Dinge werden immer kleiner, die Dinge werden immer mehr autark, selbstständig, fähig, bestimmte Vorgänge für sich abzuschließen, ohne menschlichen Einfluss. Das heißt, die brauchen immer mehr den Hammer, sondern die Maschine macht das. Das Ganze führt dann über die Vernetzung dazu, dass die unterschiedlichen Gruppierungen bis hin zu den Dingen miteinander sprechen können, miteinander kommunizieren können. Und das schafft diese neue Welt, diese digitale Welt, in der wir jetzt schon leben. Zum Teil habe ich an diesen Entwicklungen selbst mitgearbeitet. Also ich habe irgendwann einmal in einer Textilfabrik so das erste IT-System eingeführt, wo man dann auf einmal begonnen hat, die Produktionsdaten zu bewerten, Produktionsdaten zu erfassen. Das war noch lang, bevor die Dinge untereinander gesprochen haben. Aber wir haben damit die Steuerung des Unternehmens verbessert. Die Frage ist immer, was wissen wir über diese Dinge, über diese Geräte, Maschinen, wer hat die Kontrolle darüber, wer weiß, wer steuert, was diese Dinge und Geräte machen, wer weiß, wer steuert, was Facebook macht, wer weiß, wer steuert, was Google macht. Was wollen wir als Menschen, als Gesellschaft, wollen wir die Dinge bedienen oder wollen wir sie beherrschen? Der Anspruch der Menschheit ist natürlich, sie zu beherrschen, und zwar im gemeinsamen Wohl im Sinne der sozialen Kompetenz, wie ich sie vorher beschrieben habe. Aha, jetzt dauert es ein bisschen. Jetzt wird er dann springen. Gut, diese Computer kennen wir in unterschiedlichster Form. Der wesentliche Unterschied oder das wesentlich Neue am Computer ist, ich habe das vorher schon gezeigt, das ist ein Computer, der bestimmte Aufgaben wahrnimmt. Das, was da steht, ist ein Computer, der bestimmte Aufgaben wahrnimmt. Das ist ein anderer Computer. Wir kennen Computer in unterschiedlichsten Formen. Jetzt sollte aber schon langsam weiterblättern. Immer diese Technik. Ob man wieder zum Leben erwecken. Da haben wir es. Ja, Computer in unterschiedlichster Form, Größe, Dimension. Da oben haben wir einen Computer so aus der Zeit, wo ich begonnen habe, oder mit dieser Dimension von Maschinen, Seelen habe ich noch gearbeitet. Heute eher unüblich, Bandmaschinen, Lochkarten etc. Links oben haben wir seit ungefähr 1985 beginnend PCs, also persönliche Computer, die so klein sind, dass man sich irgendwo zu Hause hinstellen kann. Da unten haben wir dann irgendwo so ein Tablet. Das, was links unten ist, ist für Kenner kein Commodore 64. Das ist sowas in einem hübschen Gehäuse. In der Mitte haben wir einen Raspberry Pi, rechts haben wir einen Laptop. Also in diesen unterschiedlichen Formen treten uns Computer gegenüber. Aber es sind bewusst halbfertige Maschinen. Das heißt, egal was ich da sehe, ich kann nicht sagen, was die Dinge tun, was das Gerät tut. Wenn ich das sehe, dann kann das sein, was ich gerade erklärt habe, nämlich irgendwas für Amateurfunk. Es kann genauso gut ganz was anderes machen, weil es aufgrund der Form nicht mehr zuordnenbar ist. Das ist für die Menschheitsgeschichte etwas vollkommen Neues. Wie ich in der Spinnerei gearbeitet habe, hat man genau gewusst, eine Spinnmaschine kann spinnen. Ja, da gibt es unterschiedliche, da gibt es welche mit 200 Spindeln, gibt es welche mit 400 Spindeln, die schneller, langsamer gehen, die bestimmte Dinge können, die für bestimmtes Material geeignet sind, für anderes nicht. Beim Computer kann ich das nicht sagen. Der Computer definiert, was er tut, erst im Zusammenwirken mit der Software. Das heißt, ich kann das Ding da heute verwenden für Amateurfunkzwecke, drehe es ab, drehe es wieder auf, lade ein anderes Betriebssystem, eine andere Anwendung drauf und habe auf einmal das Gleiche, wie wir links oben gesehen haben, bei einem Homecomputer, stecke einen Bildschirm an, Tastatur an, kann damit schreiben, kann damit Musik hören, kann das als Mediencenter verwenden, etc. Kann das natürlich auch als Überwachungsgerät verwenden, was immer. Mit der geänderten Software kann die Wirkung des Computers verändert werden. Das heißt, wir müssen dieses Verhältnis Hardware, Software, diese Veränderbarkeit, diese Nichtkonstanz der Geräte für uns verinnerlichen. Und noch einmal, es geht nicht darum, die Geräte bedienen zu können, sondern es geht darum, Geräte beherrschen zu können. Das ist jetzt so nicht unbedingt identisch mit dem, was da drinnen ist, aber so ein kleiner Minicomputer mit all den Komponenten, die die großen Computer auch haben. Irgendwo ein Bildschirmausgang, irgendwo ein Speichereingang, da steht SD-Karte. Was das Nette an diesen kleinen Computern ist, ist eigentlich das, was da links oben steht, GPIOs, das sind also Ein-Ausgabekanäle, die ich vom Computer her steuern kann und mit denen ich verschiedenste Dinge machen kann. Raspberry Pi zur Geschichte ist ein Ein-Platinen-Computer von einer englischen Foundation entwickelt worden. Offene Hardware, offene Software dazu, offenes Betriebssystem dazu. Das heißt, es geht nicht darum, dass ich jetzt bei einer Firma den Raspberry Pi als Platine oder Computer kaufen muss. Die Unterlagen für die Hardware sind offengelegt. Es ist jederzeit möglich, wenn das wer kann, es auch selbst nachzubauen. Es gibt in der Zwischenzeit eine ganze Reihe von Nachbauten oder sogar Geräten, die das Gleiche, die physikalisch kompatibel sind zu dem Gerät, aber andere Leistungsparameter, also höhere Leistungsparameter haben. Solche Dinge wurden 12 Millionen Mal verkauft, wobei das wahrscheinlich auch schon bei weitem überholt ist. Ist sehr einfach aufgebaut, das heißt überschaubar und handhabbar. Wurde bewusst entwickelt, um jungen Menschen den Erwerb von Programmier- und Hardwarekenntnissen zu erleichtern. Also da ist so eine frühere Form, wie man damit umgehen kann, was man auch damit machen kann. Man steckt da bei diesen GPIOs, also bei dieser Steckerleiste, von der ich vorher gesprochen habe, irgendwelche Pins an, in dem Fall ein Breadboard, also so ein Testbed, wo Widerstände drauf sind, Kondensatoren drauf sind, da gibt es irgendwelche, ich weiß nicht, ob das jetzt Lautsprecher oder Summer sind, und die kann man vom Computer her steuern. Ja, das heißt, es ist für Menschen, die wissen wollen, wie das funktioniert, eine Herausforderung zu sagen, aha, ich mache das, und wenn ich dem Computer sage, fang an zu summen, dann fängt er wirklich an zu summen. Dahinter gibt es in der Zwischenzeit eine gigantische Community. Wir schauen uns das im Internet gleich an. Ja, das ist also Raspberry Pi Tutorials, das diesmal auf Englisch, auf Deutsch. Einstieg, was brauche ich, wie starte ich, Einkaufsliste, was braucht man, was tut man. Das sind diese Micro-SD-Karten, von denen ich gesprochen habe. Also das ist nur eine Hülle. Die Micro-SD-Karte ist das kleine Ding, da habe ich gesagt, Daumennagel groß, Stromversorgung etc. Was was haben wir da noch anzubieten? Es gibt eine deutschsprachige Community, das heißt, wo sich Leute untereinander austauschen über Erfahrungen, die sie gemacht haben, über Probleme, die sie haben. Gibt es einen eigenen Bereich für den Raspberry Pi 3, also den jetzt aktuellen, wo wir sehen da, wenn wir uns das anschauen, Relay nur eine bestimmte Zeit ansteuern hat, wer ein Problem gehabt, dazu gibt es Antworten, man schreibt es, also der Umgang mit Community, mit hilfreichen Menschen kommt da vor, Hilfeseiten dazu. Ja, was interessant ist an der Seite, ist nicht so sehr die Hilfeseite selbst, ist natürlich wichtig, dass das gibt, aber vor allem das, was da so an diversen Informationen über Projekte drinnen steht, wie macht man Setup, wie schaut die Installation aus, etc. Ja, Raspberry Pi Projekte, gibt es unzählige Seiten, wo verschiedenste Projekte drinstehen, Asteroid Pi Mission Zero, Spiele, Getting Started, Installing Raspberry Pi mit Noobs, also mit einem bestimmten Betriebssystem, Hilfestellungen jeder Art, verschiedenste Aktivitäten. Ja, es gibt da eine eigene Seite Education, also bewusst auch in Richtung Unterricht, Unterrichtsumgebung, natürlich mit Werbung versehen. P-Labs in Westafrika, das ist eine sehr nette Anwendung, das ist ein P-Head. Physikalisch habe ich das auch da, ich habe es nicht installiert auf dem Notebook, ich kann es am Notebook anstecken. Das ist dann so eine Platine, die kann man da anstecken, kann verschiedenste Dinge machen. Das blinkt da wunderbar, wie wir sehen, aber nicht nur das, das kann Temperatur messen, Luftdruck messen, ähnliche Sachen, hat irgend so einen kleinen Joystick drauf, den man abfragen kann, mit dem man Bedienung machen kann. Es gibt dazu eine Emulation, die man aufrufen kann, das heißt, man kann sich auch am Notebook oder am PC anschauen, was das Spielzeug kann. Was haben wir da noch? Das ist die Seite eines österreichischen, eines Wiener Anbieters. Das Geschäft ist ein Drittel so groß wie der Saal hier, angeräumt mit diversesten Dingen im Umfeld von Raspberry Pi, Displays, Kameras, Zusatzdinge, Gehäuse, alles Mögliche, was man dazu an Hardware brauchen kann, Kühlkörper und. Gefördert vom BFI steht da. Was haben wir noch? Da gibt es eine Übersicht über Schulprojekte, Education. Es geht also genau darum, diese STEAM, also irgendwas Technical, Electronic, Scientific, Technical, Electronic und noch irgendwas, ist die englische Bezeichnung für das, was wir also technikaffin nennen. Dahinter steht für PTOP, dass eine komplette Landschaft existiert, wo genau diese Frage Schulen unterstützt wird, das heißt, wo man vom PI-TOP her direkt in eine eigene quasi Cloud-Umgebung einsteigen kann, wo die Dinge zwischengespeichert werden, wo sie dem Lehrer zur Verfügung gestellt werden, wo der Lehrer Informationen aufbereiten kann, die von den Schülern aufgerufen werden. Gibt es Klassenmanagement dazu? Gibt die Möglichkeit für Codieren entsprechende Vorgaben zu machen, wobei das Codieren sowieso vom Gerät her und von der Software, die mitgeliefert wird, unterstützt wird. Also es gibt diese Schulumgebung im englischsprachigen Raum, im spanischsprachigen Raum, im deutschsprachigen Raum, vermutlich noch nicht, weil sonst gäbe es auch eine deutsche Übersetzung dazu. Und das, was mich überrascht hat in der Zeit zwischen dem Einreichen für diesen Talk und dem, zwischen dem heutigen Tag es gibt eine neue Version, die für den PTOP, die technisch etwas hübscher ausgestaltet ist, einige Vorteile, Nachteile weggebracht hat, die in der Zwischenzeit auch in England ausgeliefert wird mit englischer Tastatur und noch den Vorteil hat, dass sie von Anfang an ausgeliefert wird mit so einem Experimentierboard, mit Experimentierteilen, das heißt von vornherein ausgeliefert wird, auch mit Zubehör, das dieses technische Experimentieren unterstützt. Vielleicht zwischendurch machen wir was anderes. Schauen wir mal, ob wir das finden. Das stimmt, jawohl. Ich drehe mal da dieses Ding auf. Sie können mir dabei über die Schulter schauen. Das stimmt. Na? Jetzt tut er. Ja, also das Gerät, das ich habe, ist noch so aufgebaut, dass da oben, ich glaube, man sieht es so halbwegs da, kann ich eine Leiste herausschieben. Dann sehen wir das Innenleben des Computers. Ja, und da ist der Raspberry Pi. Und was vielleicht, weil es schwarz auf schwarz ist, nicht erkennbar ist, da ist dann diese Steckerleiste, wo man andere Dinge anstecken kann. Ich habe da einen Lautsprecher drinnen. Zusätzlich zu dem Lautsprecher kann man auch noch so ein Test-Ergänzungskit hineinstecken. Und dann hat man wieder alle diese Boards, die dem am Raspberry Pi original drauf sind, zur Verfügung. So ein kleines Ding kostet 9 € und gehört dazu, Spaß zu machen. Was sehen wir da? Aha, er lädt, er lädt, er lädt. Wie gesagt, besonders geschwind ist er nicht. Aber vielleicht nur dazu gesagt, warum ist er nicht geschwind um 300 € und das kostet dieses Ding, braucht man nicht allzu viel erwarten. Er ist jedenfalls vergleichbar mit all den Geräten, die Sie zu vergleichbaren Preisen woanders kriegen. Ich habe schon gesagt, diese Codierumgebung, die da mit verbunden ist, ja, kann man Aufgaben suchen, zum Beispiel Getting Started, und dann steht da, was ist zu tun. Ja, schauen wir uns nicht im Detail an. Wir haben da auf der anderen Seite die üblichen Dinge, in dem Fall Google-orientiert, mit Textverarbeitung, Sheets, irgendeine Grafikgeschichte, ein Internetbrowser, YouTube. Wir haben da LibreOffice komplett mit Datenbank, Kalk, Draw und all diesen Dingen, die da dazugehören, steht alles zur Verfügung. Ich kann, wenn ich will, aber das Ganze auch ohne diese grafische, was eine sehr nette Geschichte dabei ist, da in Notes kann ich hineinschreiben, das bleibt dann stehen, das ist das nächste Mal wieder angezeigt, das ist so wie die gelben Zettel, die man wo aufpicken kann, aber ich kann auch ganz normal einen Linux-Desktop aufrufen mit all den Möglichkeiten, die halt Linux so an sich bietet. Wenn man die Maus nicht verschwindet, dann kann ich sogar noch was zeigen. Ja, und ich kann da Dinge machen, die in der normalen PC-Umgebung durchaus üblich sind. Ich kann Programme aufrufen, in dem Fall ist es ein Programm, das mir gerade anzeigt, welche Amateurfunksatelliten sich wo auf der Welt bewegen, etc. Kann ich alles mit dem Ding machen, hat die Funktionalität eines normalen PCs. Gut, 10 Minuten, ich werde versuchen, es etwas kürzer zu machen. Na, brauche ich nicht, es geht sich locker aus, wir schaffen das. Das war es noch nicht, einmal noch. Ja. Wir stehen aber neben den Dingen, also wie gesagt, das ist ein Einstieg, der es ermöglicht, weit mehr zu tun, als nur ein Notebook zu haben, als nur ein Tablet zu haben, der durchaus gerade für junge Leute herausfordernd sein kann. Man kann eigene Experimente machen, es gibt Experimente, die man gemeinsam machen kann, es gibt unzählige Anwendungen für das Gerät, und von der Seite her heute ist es für faszinierend. Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat, beim Booten habe ich hier auf diesem Gerät ungefähr 8 verschiedene Betriebssystemvarianten, eine davon extrem sicherheitsorientiert, das heißt, wo keine Daten irgendwo gespeichert werden, der direkt ins Tor-Netzwerk einsteigt, der die entsprechenden Sicherungsmechanismen von sich aus mitbringt. Ich habe da drinnen ein Betriebssystem, das als Media Player funktioniert, das heißt, meine ganze Videosammlung, Fernsehsammlung, Musiksammlung und alles, was ich da habe, inklusive YouTube, kann ich darüber steuern, mit der Fernbedienung vor dem Fernseher oder mit irgendeiner kleinen netten Tastatur. Um 15 oder 20 Euro sitze ich vor dem Fernseher und kann mir das anschauen. Geht alles damit. Aber die neuen Voraussetzungen, die über das hinausgehen, was ich vorher gesagt habe, also über diese Frage, wie gehen wir um mit dieser halbfertigen Maschine Computer, wie gehen wir um mit diesen gesellschaftlichen Veränderungen, sind im Moment, so wenn ich es richtig wahrnehme, Algorithmen. Das heißt, das sich verstecken hinter Maschinen oder den Dingen, die den Maschinen beigebracht wurden, ich sage bewusst nicht angelernt wurden, sondern beigebracht wurden. Dahinter stehen immer Menschen, die Maschinen gestalten, die die Fähigkeiten der Maschinen gestalten. Darum ist es gefährlicher, dass man sich dahinter versteckt, weil die Fähigkeiten, die wir den Maschinen lehren, den Maschinen beibringen, von Maschinen wahrnehmen lassen, sind natürlich geprägt von den Bedürfnissen, Vorstellungen und unserer eigenen sozialen Welt. Daher ist das Glauben an Algorithmen ein ganz massiver Irrglaube. Algorithmen wirken eher verstärkend wie eine Echokammer für Vorurteile und Erfahrungen, die wir bereits haben. Sie werden kaum Neues bringen. Ich kann unter Umständen Zusammenhänge, statistische Zusammenhänge herstellen, die keinen Zusammenhang herstellen über Ursache-Wirkung, die über quantitative Methoden statistische Werte und statistische Vorhersagen treffen. Statistische Vorhersagen, erste Stunde Statistikunterricht, heißt ungefähr, Statistik ist was Tolles, aber egal was die Statistik sagt, sie sagt überhaupt nichts über das nächste konkrete Einzelereignis. Also alle diese Statistiken, die sagen, wenn ich in einem bestimmten Gebiet wohne, werde ich meinen Kredit nicht zurückzahlen, sind falsch. Das gilt für den Durchschnitt der Menschen, die dort leben, das gilt nicht für den Einzelnen, der einen Kreditantrag stellt. Das sind die Dinge, die wir hinterfragen müssen. Genauso hinterfragen müssen wir den Algorithmus von Suchmaschinen. Was gibt mir Google zurück? Google versucht natürlich, Werbung zu verkaufen. Das heißt, Google versucht, mir Dinge zurückzugeben, wo ich begeistert bin, weil ich sie sehr ähnlich finde zu dem, was ich schon kenne und dann draufklicke, weil damit kriegen die ja Geld. Gleiches gilt für Plattformen, Facebook, was immer das ist, YouTube. Ja, die sortieren für mich aus, geben mir einen Ausschnitt der Welt, auch einen Ausschnitt der Welt, die, egal ob bei Google oder im Internet verfügbar ist oder bei Facebook verfügbar ist, die geben mir genau diesen Ausschnitt. Algorithmus von Sprachsteuerung, nächstes Thema. Ja, vielleicht nur ein Zitat, das ist in der FAZ gestanden in den letzten Tagen. Wer die Mechanismen durchschaut und dennoch daran glaubt, dass sich Sprachassistenten durchsetzen, mag der einst zu Hause die Verhaltensweise des Bürgertums im 19. Jahrhundert adaptieren. Vor dem Dienstpersonal nichts Persönliches sagen und stets eine gute Miene machen. Das gilt natürlich auch für Alexa und ihre Kolleginnen. Also diese Gefahren müssen wir uns bewusst sein. Egal wie toll und hilfreich die Dinge sind, dahinter stehen Spione, die uns ständig zuhören. Ob und was dahinter passiert, weiß vielleicht Google, wenn es gescheit sind, wir wissen es nicht. Was damit weiter passiert, weiß derjenige, der es anbietet, wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, was mit unseren Daten passiert. Wir wissen nur, wenn man sich so in den Medien umhört, umschaut, Tinder liefert 800 Seiten bedrucktes Papier über ein Jahr Tätigkeit dort mit allen Details. Wer das sonst noch alle bekommt, wissen wir nicht. Vielleicht noch zurück zur heutigen Veranstaltung. Ich bin also jetzt da seit Montag da. Ich habe da schon einige sehr spannende Dinge und Sätze gehört, für die ich mich auch herzlich bedanken möchte bei den Veranstaltern. Eines davon, Kinder erobern sich die Welt. Man muss sie davor schützen, sich dabei zu beschädigen. Kinder sind von sich aus aktiv und lernbereit. Gefordert wird von uns und für die Kinder problemlösendes Denken. Die Frage, die zu stellen ist, wer setzt die Probleme, wer definiert, welche Probleme Kinder lösen müssen? Was die Kinder eigentlich lernen müssen, ist, sich selbst Probleme vorzugeben und die Probleme selbst lösen zu können. Das ist Autarkie, das ist selbstständiges Leben und Arbeiten. Hat gesagt ein Professor für Medienpädagogik am Institut der Bildungswissenschaften. Dankeschön. Ein zweiter Satz, den ich gehört habe, der vielleicht ganz wichtig ist. Unpolitisch sein heißt politisch sein, ohne es zu merken. Stammt von Rosa Luxemburg, wurde von einer Studentin zitiert, die da über bestimmte Mechanismen gesprochen hat. Heute für sehr wichtig, sollte man sich immer wieder vor Augen halten, es gibt kein unpolitisches Leben. Und nachdem ich versucht habe zu verifizieren, ob das Zitat so richtig ist, wie ich es hier stehen habe, habe ich auch noch einen Satz gefunden, der dazu passt, auch von Rosa Luxemburg. Wer sich nicht bewegt, spürt seine Fesseln nicht. Zusammenfassend für mich, Nicht alles, was möglich ist, ist zulässig. Wir wissen es. Es gibt Gesetze, es gibt Regulierungen. Ich gehe einen Schritt weiter. Nicht alles, was zulässig ist, ist wünschenswert. Wir müssen daran arbeiten, dass wir das Wünschenswerte gestalten und in Rahmenbedingungen gießen. Daher informiert euch, schaut, dass möglichst viel Informationen kriegt, engagiert euch, egal auf welcher Ebene. Das muss keine politische Partei sein, das muss keine bestimmte Gruppierung sein, aber versucht, euch im Umgang mit der Gesellschaft selbst zu stärken. Dankeschön. So, jetzt haben wir noch eine Minute oder so, zwei Minuten. Eigentlich, wenn wir die Pause dazu rechnen, auch mehr. Also Fragen sind gerne willkommen.
Ich denke,
wer Fragen stellt, hat das Recht, Antworten zu bekommen.
Ich habe nur noch eine kleine Anmerkung zu den letzten Sätzen, wo drin stand, dass man eben nicht alles, was möglich oder wünschenswert, nicht alles, was es erlaubt ist, ist wünschenswert. Da würde ich vielleicht noch ergänzen, nicht alles, was erlaubt ist, ich soll es andersrum drehen. Es geht einfach nur darum, es gibt auch den anderen Schnittbereich, der sagt, was nicht erlaubt ist, kann auch wünschenswert sein.
Also, ist natürlich vollkommen richtig, es gibt vieles, was uns verboten ist, obwohl es eigentlich wünschenswert wäre, aber es geht genau darum, diese wünschenswerte Welt im Sinne von den Dingen, die ich vorher gesagt habe, im Zusammenhang mit Kompetenzen, ethische Kompetenz, soziale Kompetenz, eine Welt für uns zu gestalten.
Jo. Oh, noch eine Meldung.
Eine Frage zu Ihren Ideen bezüglich Tools für den Unterricht. Sind die präsentierten Tools, vor allem der Raspberry Pi, samt sämtlichen Gehäusen und Zusätzen, nicht zu sehr elektronikorientiert? Das heißt, wenn ich diese Dinge mit nassen oder schmutzigen Händen in einer Unterstufenklasse oder Volksschule in die Hand nehme, sind die Dinge relativ leicht kaputt, erstens. Und zweitens, die zweite Frage, es gibt bereits zu meiner Zeit, hat es in der Schule Unterrichtsstoff gegeben, der für das Verständnis der digitalen Welt auch heute noch maßgeblich ist. Ich denke dabei sowas an Boolsche Logik. Wenn man Boolsche Logik nicht kapiert, dann wird man bestimmte Gesetzesformulierungen nicht einmal richtig lesen können zum Beispiel. Und es gibt dann noch die Diskussion, die zu meiner Zeit aktuell war, um Mengenlehre, die zum Beispiel für mich dann sehr wohl wesentlich war, wenn es darum gegangen ist, dann bestimmte Abfrageformulierungen auf Datenbanken besser verstehen zu können. Ist da Ihre Meinung dazu, diese eher theoretische, papiermäßige Unterrichtsform, wo ich sehr wohl auch digitale Grundsätze vermitteln kann, gegenüber der sehr elektroniklastigen Bastelei, die meiner Meinung nach eigentlich eher erst für höhere Schulstufen geeignet ist, wo bestimmte Fingerfertigkeiten, Grundfertigkeiten bereits vorhanden sind?
Also erstens einmal, sind mehr, für mich mehr als eine Frage zugleich. Das klassische Wissen ist nach wie vor notwendig. Überhaupt keine Frage. Alles das, was wir an kultureller Erfahrung über die letzten paar tausend Jahre aufgebaut haben, ist ja nicht sinnlos. Es ist einiges davon, was man nicht unbedingt heute wissen muss. Man muss nicht unbedingt Latein oder Altgriechisch kennen, aber bestimmte Dinge, die in der Realität für unser Leben immer noch eine Rolle spielen, Physik, Mathematik, überhaupt keine Frage. Boolsche Logik, ganz klar, gehört dazu. Man kann es anders umschreiben, man kann es anders lernen, aber dahinter steckt es. Mengenlehre, egal wie ich es bezeichne, natürlich überlappende Mengen, überlappende Gruppierungen, diese Dinge sind ja nicht deshalb weg, weil es irgendwo einen Computer gibt. Zur Frage, wie heikel ist das? Also das Schlimmste, was passieren kann, dass ich 40 Euro zahle, ein Stück Preis unverhandelt und das nächste Gerät kaufe. Ja, das ist so eine Platine. Ja, der Laptop in der Version, wie er da steht, kostet ungefähr 300 Euro. Die Einzelteile davon deutlich weniger. Also es ist auch von der Dimension her nichts, was wehtut. Ja, es gibt natürlich, wie gesagt, ich habe vorher gesagt, 1,5 Millionen Menschen an der Armutsgrenze, denen tut es weh, aber insgesamt für gesamtgesellschaftliche Verhältnisse Peanuts. Das heißt, also selbst auf die Gefahr hin, dass was kaputt wird, um was geht's? Und ich glaube, die Herausforderung, die darin besteht, selbst damit umgehen zu können, ist das Risiko, dass ich 40 Euro dabei kaputt mache, locker wert.
Das kann man, denke ich, oh, wir haben noch ein paar Meldungen. Machen wir mal noch eine.
Um das klar zu sagen, ich habe Zeit bis 10, dann kommt das war mit einem exzellenten Vortrag, da räume ich dann gerne das Feld. 11. Aber bis dahin, wer keine Pause braucht, können wir ruhig weiter diskutieren.
Das ist keine direkte Frage, ich würde das nur gerne ergänzen. Kinder lernen in der Schule kochen und wenn sie von der Toilette kommen, sollten sie sich die Hände waschen. Genau das Gleiche kann man auf solche Elektronik auch anwenden.
Ja, danke.
So, der Folgevortrag ist tatsächlich in 5 Minuten. Deshalb würde ich das hier langsam abwürgen, wenn sich darauf alle verstehen können. war super spannend und macht, denke ich, auf jeden Fall Hoffnung für die Zukunft. Vielen Dank.
Ja, und vielleicht noch ein Nachsatz. Professor Schwarz hat gestern auch gesagt, wir müssen auch im Entwicklungsweg davon ausgehen, dass nicht alles diesen geordneten, vorgegebenen Weg folgt, sondern wir müssen das anders sein, bewusst zulassen, nicht nur zulassen, sondern auch fördern und gegebenenfalls bei Abweichungen dann den Weg finden, wieder zurück in die richtige Richtung zu finden. Aber genau dieses Anderssein, genau dieses aus der Reihe tanzen, andere Lösungswege, andere Konzepte anzudenken, ist genau das, was die Menschheit in ihrer Entwicklung weiterbringt. Und ich glaube, dazu sollte man auch stehen.
Vielen Dank.